Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Was sagt man dazu? Da kommt unser Kriegsheld anmarschiert.
Es war eine gute Idee, zurückzukommen. Die Aussage sind das beste, wunderbarste Volk auf Gottes Erden. Sie haben alle überlistet. Sie bestimmen, wer das Öl bekommt.
Ernest, mein gut aussehender Junge. Magst du Frauen?
Das ist meine Schwäche.
Der neue Scorsese, natürlich ist das immer ein Ereignis, wenn es einen neuen Film von ihm gibt. Dieser Film, Killers of the Flower Moon, ist ein ganz großes Ereignis, ein gewaltiges Epos. In Cannes war die Premiere, jetzt ist der Film bei uns zu sehen und darüber werden wir selbstverständlich reden. Wir haben aber auch viele, viele andere Filme für Sie im Angebot. Da gibt es zum Beispiel den Film über Ingeborg Bachmann. In dieser Woche, am Dienstag, war ihr 50. Todestag. Bachmann, die Reise in die Wüste, erzählt von dieser unglücklichen Liebe zu Max Frisch. Ein Film, der auf der Berlinale lief, jetzt auch im Kino zu sehen. Wir haben gesprochen mit Ronald Zarfeld. Und der spielt, vielleicht erstmal überraschend, Max Frisch. Das also auch im Verlauf dieser Sendung. Und dann haben wir noch einen ganz berühmten Schauspieler bei uns zu Gast. Ein Comedian, der aber immer wieder auch im Kino doch überrascht. Mit Charakterdarstellungen. Gerade in diesem Falle ist es so eine melancholische, eine traurige Figur in einer allerdings sehr witzigen Komödie. Christoph Maria Herbst bei uns im Gespräch zu erleben zum Film. Ein Fest fürs Leben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Also unser erster Film hat ja seine absolut sensationelle Premiere in Cannes und alle waren auch da, also Robert De Niro und Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio, und es war ein großer Triumph auch für diesen Altmeister des amerikanischen Kinos, Killers of the Flower Moon. Und damit herzlich willkommen, liebe Anke, grüß dich, hallo, hallo.
Hallo Knut.
Und auch wir haben uns diesen ja sehr, sehr langen Film mit großer Spannung und großer Freude angesehen. Es ist eine Leinwandadaption eines Sachbuches, und zwar ein gleichnamiges Sachbuch von David Grant. Und es geht um eine schreckliche Mordserie an Native Americans in Oklahoma in den Jahren 1921 bis 28. Also die ging sehr, sehr lange. Und auch bei der Premiere dieses Films dann in Cannes gab es Standing Ovations, auch viele Diskussionen. Und Anke, man hatte auch so das Gefühl, dass Martin Scorsese, obwohl er nun so erfahren ist und ja auch in Cannes natürlich schon gefeiert wurde in der Vergangenheit, ziemlich nervös war bei diesem Film.
Ja, er ist natürlich immer hypernervös, aber jetzt natürlich wegen des Themas noch nervöser, weil er damit ja ein anderes Terrain auch betritt. Mhm. Also er dreht ja immer wieder Geschichten über amerikanische Gewalt. Aber diese Geschichte, die er erzählt hat, sind immer aus der Täterperspektive. Aber jetzt, und es geht um Mafia, also es geht meistens um Weiß gegen Weiß. Und hier geht es auf einmal um einen Genozid gegen First Natives. Deshalb war er natürlich auch völlig aufgeregt, weil er sich natürlich auch die ganze Fragen zu der kulturellen Aneignung anhören musste. Und in Cannes hat er dann ja auch eine große Pressekonferenz gegeben und gesagt, wie eng er einfach mit dem indigenen Volk der Osage zusammengearbeitet hat. Es haben auch viele mitgewirkt in dem Film, die dann eben Gegenstände ihrer Großeltern und Urgroßeltern mit reingenommen haben in dem Film. Also es war wohl eine Zusammenarbeit.
Anke, die historischen Hintergründe, ich habe ja schon gesagt, ein Sachbuch, also eine wahre Geschichte, die da erzählt wird. Und das ist auch, wie ich finde, eine ganz ungewöhnliche Episode in der amerikanischen Geschichte. Nämlich plötzlich kehren sich ja durch einen glücklichen Zufall die Machtverhältnisse mal um.
Ja, es ist so gewesen, dass eben das indigene Volk der Osage von den Weißen vertrieben worden sind. Sie haben eigentlich in Kansas gewohnt. Das war sehr fruchtbares Land. Da mussten sie in so ein Reservat in Oklahoma. Und das war ein Boden, der total unfruchtbar war. Aber sie haben eben Öl gefunden. Und dieses Öl hat sie zu reichen Bürgern gemacht, weil sie das Recht dazu hatten, weil es eben auf ihrem Land war. Und genau hier setzt der Film eben ein. Also wir sehen so eine exzessive Zeitlupenaufnahme, wie das Öl aus dem Boden sprudelt, junge Männer tanzen. Und dann sieht man so eine ganz irrsinnige Montage, wie sie so typisch ist für Scorsese. Wir sehen eben First Nations in Pelzmänteln, großen Autos, in Villen wohnen und gleichzeitig dann so Spielfilmszenen einmontiert, wie sie ermordet werden, ganz brutal aus ihrem Alltag gerissen. Und das ist so die Ouvertüre, wo die ganzen Themen dieses Films schon angeschlagen werden. Eben die Gier der Weißen, der Rassismus und das alles.
Und diese Weißen versuchen ja jetzt erstmal durch so eine perfide Heiratspolitik später, das kann man auch, glaube ich, schon sagen, Anke, durch die Morde, eben diese Besitzverhältnisse wieder umzukehren, also die Native Americans dann auch wieder zu enteignen. Und das ist sehr perfide. Und mich hat sehr fasziniert, Anke, dass die weißen Figuren, also zum ersten Mal übrigens Robert De Niro und Leonardo DiCaprio zusammen in einem Film von Scorsese, seiner beiden Lieblingsschauspieler, dass sie trotzdem auch sehr ambivalente Figuren sind. Also die sind jetzt nicht nur abgrundtief böse, sondern das sind wirklich Charaktere aus Fleisch und Blut. Und man weiß auch nie so ganz genau, woran man bei denen ist.
Ja, also Robert De Niro spielt ja so den William Hale und er spricht eben auch die Sprache der Osage. Er ist der Sheriff, er gibt sich so als väterlicher Freund aus. Aber gleichzeitig, wie du schon sagtest, nimmt er eben junge weiße Männer und setzt sie eben als Erbschleicher, als Ehemänner ein. Darunter ist eben auch Leonardo, sein Neffe, der kommt gerade aus dem Ersten Weltkrieg. Also De Niro ist der große Manipulator, aber er gibt sich so gütig und dahinter ist diese Teufelsmaske und bei die Figur von Leonardo DiCaprio, die versteht man ja nun eigentlich überhaupt nicht. Er liebt ja auch dann seine Frau, die Molly. Also das spürt man, sie haben Kinder zusammen und er vergiftet sie trotzdem ganz langsam. Also was treibt diesen Menschen an? Also das ist so die große Frage, die Leerstelle, die der Film dann auch so hat.
Und diese Molly, übrigens müssen wir unbedingt auch noch nennen, ist Lady Gladstone, eine sehr bekannte indigene Schauspielerin, auch eine sehr engagierte übrigens, wenn es um die Rechte von indigenen Schauspielern und Schauspielerinnen geht. Und ich finde, die spielt das mit so einer inneren Stärke und inneren Würde. Sie ist eigentlich so das Kraftzentrum des Films.
Ja, das finde ich eben auch, weil es kommt ja immer wieder die Frage auf, auch in Cannes, warum er eigentlich die Perspektive der Täter eingenommen hat. Und da hat Scorsese Folgendes zugesagt.
He said, let's try to find who Ernest is, or let's create Ernest as an example, or as a, I'm going to use my words carefully, but as a template for that tragedy of love, trust and betrayal of the indigenous people and the white.
Also Scorsese findet diese Figur so interessant, weil sie ein Beispiel, eine Schablone dafür ist, was eben den First Nations an Betrug alles angetan wurde. Und auch wenn es diese Perspektive ist, und da gebe ich dir total recht, ist eben Lily Gladstones Molly das Zentrum, das Emotionale. Und das macht eben auch Scorsese visuell immer wieder klar. Sie ist immer in der Bildmitte. Sie ist das Zentrum. Es wird ihr Leid erzählt, was ihr angetan wurde. Und man kann es nicht anders sagen. Scorsese hat jetzt wieder mal wirklich ein verdrängtes Kapitel amerikanischer Gewaltgeschichte aufgeschlagen. Und Lily Gladstone war ihm ja auch auf der Pressekonferenz dafür sehr dankbar in Cannes. Sie hat ja gesagt, wir brauchen Künstlerinnen und Künstler als Verbündete, eben wie Martin Scorsese, die unsere Geschichten erzählen.
Ein neues, großes, trauriges Meisterwerk, ein gewaltiges Epos, liebe Anke, ist dieser Film. Fast 3,5 Stunden, keine Sekunde zu lang, fand ich. Und wie du es gesagt hast, Scorsese ist jetzt hier wieder bei den Grundthemen seines Werkes. Es geht um eine Gesellschaft, die auf Gewalt aufgebaut ist und die deshalb ja immer wieder neue Gewalt erzeugt. Großes Werk jetzt im Kino zu sehen, Killers of the Flower Moon. Anke, dir vielen Dank.
Tschüss.
Sie sind die einzige ernstzunehmende Dichterin in Deutschland.
Ja, das bin ich.
Du hast heute Abend schon wieder einen Mann bezaubert.
Ich habe immer gewusst, dass ich gegen die Ehe bin.
Die Ehe ist eine ganz unmögliche Institution für eine Frau, die arbeitet, die denkt und die selber etwas will.
Ingeborg Bachmann, Max Frisch.
Es ist eine der großen literarischen Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts. Zwei der größten Autoren, Autorinnen des 20. Jahrhunderts haben 4 Jahre lang zusammengelebt, von 1958 bis 1962. Es war eine leidenschaftliche, es war auch eine schmerzliche Liebesgeschichte, die verfilmt wurde von Margarete von Trotter. Ihr Film ist ja auch gelaufen bei der Berlinale, ist jetzt im Kino zu sehen. Es geht um Ingeborg Bachmann, das ist auch der Titel des Films. Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste. Vor 50 Jahren ist sie gestorben und erzählt wird ihre Liebesgeschichte mit Max Frisch, also mit dem großen Schweizer Autor. Vicky Krieps spielt die Ingeborg Bachmann und das war für mich, gebe ich auch erstmal zu, eine überraschende Besetzung. Nicht zuletzt, weil er ein Berliner Schauspieler, also kein Schweizer, in der Hauptrolle, also als Max Frisch, ist zu sehen Ronald Zerfeld, den wir natürlich bestens kennen aus vielen Fernseh- und Filmproduktionen, auch vom Theater. Erstmal schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Ronald.
Hallo, grüße dich. Schön.
Wie ging es dir, als Margarete von Trotter angefragt hat und man dir diese Rolle des Max Frisch, der natürlich uns allen irgendwie auch ein Begriff ist, von dem man auch eine Vorstellung hat übrigens, als sie dir angetragen wurde?
Scheiße, ich bin ein Arbeiterkind. Ich bin nicht intellektuell. Ich habe Homo Faber, habe ich es ganz gelesen? Habe ich Gantenbein ganz gelesen? Nein. Oh Gott, ich bin Berliner, mein Berlinern ist schon ganz kräftig. Ja, ich glaube, mi Luft, hure Gott, verdammt, ich versuche, irgendwelche Kantonsfärbung hinzukriegen. Wieso ich? Dann habe ich aber Bilder gesehen und trotz der 2, 3, 4, 5, 6 Kilo mehr drauf, wo ich dachte, das ist doch schon der erste Hinderungsgrund, da sagte sie, nein, Margarete, Ronny, wenn man sich darauf einlässt, wenn man weiß, Ronald Zerfeld spielt die Max Frisch und Vicky Krebs spielt die Ingeborg Bachmann und man lässt sich darauf ein, dann vergisst man irgendwann das. Und es geht einfach den beiden zuzuschauen, wie sie in einer Zeit leben oder für ihre Zeit sind sie ihrer Zeit voraus. Sie sind einfach modern, reiben sich da auf. Und diese Beträge da zusammen zu suchen auf einer Reise, auf einer gemeinsamen Reise mit Vicky Krebs und Margarete, das war der Traum.
Ist ja eine Geschichte in Rückblenden. Sie fährt in die Wüste, das habe ja auch der Titel, also Reise in die Wüste. Und dann gibt es dann die Rückblenden eben mit eurer Paarbeziehung. Und ihr beide habt sicherlich viel darüber nachgedacht. Es ist immer schwierig, in ein Paar reinzuschauen, egal ob es jetzt solche berühmten Menschen sind oder einfach auch Freunde, Bekannte. Also was war die Dynamik? Was war zum einen das, was sie wirklich zusammengehalten hat, immerhin 4 Jahre? Was war aber auch gleichzeitig das, was diese ganze Liebe unmöglich gemacht hat? Das war letztlich doch eine unmögliche Liebe.
Also ich denke, dass Max Frisch sich da ein bisschen bequem gemacht hat. Also zum einen fand er diesen Esprit, diese Frau, die in der damaligen Zeit, wo das Rollenverständnis noch ein komplett anderes war, plötzlich eine eigene Meinung hatte, die rauskam in die Welt, die gesagt hat, was sie dachte, die einfach sich die Männer genommen hat, wie sie wollte, die dann auch noch Gedichte geschrieben hat, wo er als Autor es nachempfinden konnte, was da für ein Schmerz, was für eine Zerbrechlichkeit, was für eine Liebe, für eine Sehnsucht da drin ist. Dadurch hatten sie da schon mal irgendwie 3, 4 Ansatzpunkte oder Verbindungspunkte, dass er sich Hals über Kopf einfach verliebt hat in diese Frau, in diese Erscheinung, weil sie so untypisch für die damalige Zeit war. Gleichzeitig hat er das aber dann bekämpft, nämlich genau ihre positiven Eigenschaften oder Gaben hat er zum Schluss verflucht und wollte ja doch eigentlich lieber eine Frau, die ihm hörig war, das klassische Rollenprofil erfüllte. Und das, glaube ich, da hat er sich in der damaligen Zeit selber ins Bein geschossen. So, und hat gelächzt und hat nach oben geschaut und hat diese Frau bewundert. Ich habe immer so ein bisschen an Madonna denken müssen, auf eine gewisse Art, in dieser Musikrichtung. Wo man sagt, das ist so eine Ikone, auch für die Schwulenbewegung, die ganzen Großen. Und dann denkst du heute so, wenn man dann wieder Berichte sieht, boah, sie hat auch einen verdammten Preis bezahlt. Sie kann nicht immer noch eins draufsetzen, noch eins draufsetzen, nochmal die Pop-Diva sein, sondern ist einfach irgendwann auch nur ein Mensch. So.
Für dein Spiel, für dieser Figur, einfach nur ein Mensch, das ist ja letztlich dann Max Frisch irgendwie auch. Man muss es ja beim Spielen vielleicht auch mal irgendwann vergessen, dass man hier einen der größten Autoren des 20. Jahrhunderts spielt.
Genau damit zu spielen, auf der einen Seite gekränkt zu sein, wenn man irgendwie keine Aufmerksamkeit kriegt, sondern seine Frau kriegt die Aufmerksamkeit, Ingeborg. Aber ich bin doch der Star hier. Und auf der anderen Seite aber die Sehnsucht danach, kein Star zu sein und alles aufzunehmen, irgendwo in einem Café zu sitzen, seine Pfeife zu rauchen und sich kleine Notizen zu machen, weil man jemand anders beobachtet hat. So. Und ich glaube, er ist zwischen diesen zwei Welten hin und her gesprungen. Und das merkt man auch in seinen Romanfiguren, dass er eine unwahrscheinliche Neugier hatte, aber sein Privatleben so geschützt hat oder so abgekapselt hat, warum es auch das Max-Frisch-Institut uns nicht so einfach gemacht hat, da Sachen in Erfahrung zu bringen. So, als dann die Briefwechsel rauskam vom Suhkamp Verlag, dachten wir, war erstmal so ein kleiner Schlag. Da dachten wir, okay, aber besser spät als nie.
Ich muss dir sagen, Ronald, ich finde ja in seinem Roman, gerade im Gantenbein, wenn er über Paarbeziehungen spricht, wenn er über Liebe spricht, dann ist das unglaublich genau, psychologisch ganz, ganz stark. Das gehört zu den besten Seiten, finde ich, dieses Autors. Deshalb verblüfft es einen vielleicht so ein bisschen, dass er im wirklichen Leben, vielleicht ist es auch wieder normal, das eigentlich ja nicht so ausleben konnte und vielleicht diese Sensibilität nicht hatte.
Ja, das war auch für mich überraschend, dass er es vermocht hat, bei den anderen zu beobachten und in seinen Roman so zu schreiben. Aber bis dato kannte ich ja nichts mehr, also oder private Schriften. Und als dann natürlich dann auch im Zuge der Vorbereiter mit Margarete sie uns Briefe zugänglich gemacht hat, auch andere Schriften von Adam Opel zum Beispiel zugänglich gemacht hat, merkte man, wow, da gibt es noch ein Privat, ist ja ganz anders. Er proklamiert das immer, dieses Neue, dieses Moderne, dieses Wachsein, dieses. Und gleichzeitig ist er aber, glaube ich, ganz anders. So, und dazwischen das auszuloten, das ist im Prinzip, Max Frisch zu spielen und zu sagen, den Max Frisch, den ihr kennt, den gab es nie. Den wird es auch nie geben, weil das ist der echte Max Frisch. Das ist provokant, das ist überheblich. So, aber wenn man natürlich im Besitz oder die Möglichkeit hatte, solche Briefwechsel zu lesen, die tatsächlich der Wahrheit entsprechen, dann wird es plötzlich interessant. so ging es uns auch.
Jetzt ist das für Margarete von Trotter ja ein ganz persönliches Projekt. Auch sie hat sogar mal Ingeborg Bachmann kurz getroffen. Margarete von Trotter lebte ja auch lange Zeit in Rom. Auch diese Liebesgeschichte spielt in Zürich und in Rom. Sie hat eine enge Bindung auch zu dieser Lyrikerin. Wie war das jetzt beim Drehen? Habt ihr es auch gespürt, dass sie wirklich was erzählt, was sie ganz unmittelbar angeht?
Ja, also ich habe immer das Gefühl gehabt, oder Wiege und ich, dass Margarete während dieser Drehzeit in so einen Jungbrunnen gefallen ist. Also als ob sie mit uns ins Bett wollte. Sie wollte mit in die Wüste, mit in das Café, diese berühmte Treppe, und sprach dann immer aus den vergangenen Zeiten. Und sie war ja auch mit Volker Schlöndorff zusammen, der noch im Besitz eines Autos von Max Frisch war, was dann, glaube ich, dem Museum irgendwie gespendet wurde, weil er das nie gefahren ist. Glaube ich, ein Jaguar oder so war das. Und der erzählte natürlich auch aus dem Nähkästchen. Und dann wurden natürlich meine und Vickys Ohren immer größer, sich vorzustellen in Rom. Ich war bis dato, bis zu den Drehzeiten, noch nie in Rom. So, und stand dann zum ersten Mal auch vor dem Kolosseum an dieser Treppe, an diesem berühmten Café, und dachte, wow. Und die haben in einer Zeit dort gelebt, wo der italienische Film an sich auch gerade seinen Höhepunkt hatte und es florierte. Und die ganzen italienischen Stars, die weiblichen Stars, die hingen ja bei uns alle an der Wand zu Hause. Und dann Margarete da zu erleben, dass es auch ihr Leben ist, dass sehr, sehr viel von Ingeborg auch in ihr drin steckt. Wenn ich mir die Rezession oder die Kritiken angucke von ihrem ersten Film, wo noch Volker Schlöndorff mit drauf stand auf ihrem Filmplakat, wie schwer es sie hatte, in der Nachkriegszeit als weibliche Filmemacherin anerkannt zu werden, die nicht nur einen Film macht jetzt über den Urlaub und die Kinder filmt, sondern wirklich was zu sagen hat mit ihrer Größe, dass, wie sie da gekämpft hat. Da war sie ja eine Vorreiterin. Und das imponierte mir, wenn ich diese Frauen und im Zuge dessen ich mich damit beschäftigt habe, die Filme, die sie gemacht hat, wo ich sage, wow, wenn es die nicht gäbe, dann sähe es hier nach wie vor noch ganz anders aus.
Eine historische Geschichte, eine große Liebesgeschichte in dem Film Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste mit Vicky Krieps und mit Ronald Zarfeld als Max Frisch. Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Dankeschön.
Danke dir.
White Angel, das Ende von Marinka. Dieser Film erzählt von der Kleinstadt Marinka im Donezk. Schon seit 2014 wird diese ukrainische Kleinstadt beschossen, damals von russischen Separatisten. Und mit dem Kriegsausbruch 2022 begann eine Art Dauerfeuer. Und vom Schicksal der Menschen, die diesem Feuer ausgesetzt sind, erzählt dieser Film White Angel. Und es ist ein sehr ergreifender Film, Eröffnungsfilm bei DOC Leipzig, also auch eine große Ehre für dieses Werk eines der bekanntesten und wichtigsten deutschen Investigativjournalisten, in Leipzig beheimatet. Grüß erstmal ganz herzlich Arndt Ginzel, der den Film gemacht hat. Hallo Arndt.
Hallo Knut.
Und Arndt, wenn ich sage, der den Film gemacht hat, ist das schon etwas verkürzt natürlich, denn du benutzt ja hier Material, das vor Ort in dieser Stadt gedreht wurde, hast daraus diesen Film gemacht, auch nochmal mit eigenen Aufnahmen. Vielleicht kannst du erstmal sagen, was das für ein Material ist, das uns ja unmittelbar mit hineinnimmt in diese zerstörte Stadt Marinka.
Es handelt sich dabei um Aufnahmen einer Helmkamera, die Vasil trug. Das ist ein Mitglied einer Evakuierungsgruppe, die sich White Angel nennt und von früher bis Herbst 2022 immer wieder in die Stadt gefahren ist, immer wieder nach Marinka gefahren ist und da, dort eben Menschen rausgeholt haben. Also Verwundete, ja, Überlebende, aber eben auch verletzte Menschen.
Also man sieht das, was er sieht. Also man sieht vor allem, das hat mich übrigens am meisten berührt, wie er versucht, gerade so ganz alte Menschen rauszuholen, zu sagen, kommt jetzt, lasst euch evakuieren. Die wollen das ja nicht, das ist ihre Heimat.
Mir ging es eigentlich wie Basil. Meine Gefühle schwanken immer so von einem Extrem ins andere. Manchmal dachte ich, mein Gott, warum geht ihr nicht mit? Es ist doch klar, was passieren wird. Und dann wiederum hatte ich durchaus auch Verständnis zu viel gesagt, aber ich habe schon kapiert, warum die Leute unbedingt dort bleiben wollen.
Und man sieht ja auch so den Alltag, nicht? Man sieht, dass Leute da einfach Kartoffeln ernten wollen und dann kommt eine Rakete und mehrere Menschen sind plötzlich gestorben. Also es ist das Grauen des Alltags in dieser Stadt Marinka. Wie bist du jetzt überhaupt mit Vasil zusammengekommen? Wie bist du an dieses Material gekommen?
Der Ausgangspunkt war, dass ich Ende Februar wieder in die Ostukraine gereist bin, schlicht und ergreifend zum Jahrestag, weil ich den Ausbruch des Krieges auch dort erlebt habe, 2022. Und ich wollte mit Vasil und seinen Kollegen einfach ein Stück an Marinka ranfahren, also dass man irgendwie mal einen Eindruck von dieser Stadt bekommt, die ja eigentlich nicht mehr existiert. Mhm. Und das hat aber nicht geklappt. Und am Abend dann im Polizeirevier wieder zurück hat mir dann Basil eigentlich ein paar Clips geben wollen und hat sich dann aber entschieden, die komplette Festplatte mitzugeben. 40 Stunden Material.
Und aus diesem Material hast du dann diese Montage gemacht. Du hast aber auch selbst noch mit Leuten gesprochen, die man im Film ja sieht, also dann etwas später, sodass die das immer reflektieren. Das finde ich übrigens auch noch einen sehr berührenden Aspekt dieses Films. Man sieht ja das Schicksal der Menschen und man sieht die Menschen dann auch selbst, wenn sie überlebt haben.
Genau, also das war mir extrem wichtig, dass die Menschen, die Überlebenden, aber auch Angehörige die Möglichkeit haben, einfach nochmal zu reflektieren, was dort passiert ist. Und es hat mich auch wahnsinnig interessiert, ja, was sind das für Leute, die ich dort in Extremsituationen sehe? Und ich hatte so das Gefühl, denen auch ein Stück dieser Deutungshoheit zurückgeben zu müssen, dass sie nicht nur als willenlose Opfer da irgendwo zu sehen sind, sondern ich wollte wissen, was sind da für Leben zerstört worden?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist nämlich so. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Nie wieder wird es so sein. Die haben ihre Heimatstadt verloren, viele haben ihre Angehörigen verloren und wenn ich das richtig mitbekomme, Arndt, dann reden ja viele von denen auch Russisch.
Das sind russischsprachige Ukrainer und Ukrainerinnen. Putin hat ja behauptet, der Angriffskrieg auf die Ukraine würde dazu dienen, diese Menschen zu schützen vor dem angeblichen Kiewer Regime. Ganz klar, das zeigt der Film, das zeigen einfach diese Aufnahmen, das ist eine Kriegslüge gewesen. So oft ich dort auch war, in der Ukraine in den letzten Monaten, es ist mir nie gelungen, so eine Nähe zu den Menschen und zu den Leuten dort herzustellen. Das ist was komplett anderes, wenn man das Ganze aus der Perspektive eines helfenden, eines rettenden Menschen sieht, dann hat man eine ganz andere Nähe. Also das, was man sonst so als Ego-Shooter-Perspektive sich vorstellt in irgendwelchen Ballerspielen. Das hat man halt hier aus der Perspektive eines Retters. Und das, glaube ich, ist diese Sogwirkung, diese Kraft, die diese Bilder haben.
Und man sieht eben auch seine große Menschlichkeit, nicht sein großes Herz. Du hast auch mit ihm ja gesprochen. Also auch er kommt im Film ganz direkt noch zu Wort und schildert das, was er da geleistet hat. Es ist ja wirklich auch heldenhaft, muss man ganz klar mal so sagen. Dass er immer wieder auch da in dieses Trommelfeuer hineingeht, versucht Menschen zu retten. Am Schluss gibt es dann diesen Schwenk über die Stadt. Und ich muss dir auch sagen, ich war da völlig erschüttert, weil das sieht aus wie in Hiroshima. Also da steht gar nichts mehr. Und da kommt man natürlich auch wieder so einen Punkt, wo man sagt, warum haben wir diese Bilder eigentlich nicht? Dieser absolute der Zerstörung.
Ja, das ist halt ja bedingt, weil wir größtenteils unsere Bilder eben auch über die Nachrichten bekommen. Und da fehlt einfach die Zeit, schlicht und ergreifend, das zu erfassen und abzubilden, was dort wirklich vor sich geht. Das ist, glaube ich, ja unserem Journalismus auch irgendwo geschuldet, den ich ja auch mit bediene. Aber wo ich eben wirklich auch die Möglichkeit letzten Endes wieder habe, durch solche längeren Filme dann einfach das auch wirken zu lassen und zu vermitteln, was bedeutet Krieg.
Und das sind also genau die Bilder jenseits der Nachrichten, die man sehen kann in dem Film White Angel, das Ende von Marinka, ein Film von Arndt Ginzel, bei dem ich mich herzlich bedanke, der Film jetzt im Kino zu sehen. Und wir werden auch gleich weiterreden über die Ukraine im Film, denn in Berlin beginnt in der kommenden Woche das 4. ukrainische Filmfestival.
Herzlichen Dank.
Wir haben ja gerade gesprochen über den Film White Angel, der uns in die Ukraine führt und uns dort das Kriegsgeschehen sehr nahe bringt und das Schicksal der Menschen. Wir wollen jetzt reden über das ukrainische Filmfestival, wo wir also auch Filme sehen von ukrainischen Filmemachern und Macherinnen. Ein Festival, das es schon seit 4 Jahren in Berlin gibt. Letztes Mal darüber gesprochen haben, da war es natürlich schon ein besonderes Festival. Und damit grüße ich erstmal ganz herzlich vom Team Maria Zorek. Hallo, Maria.
Hallo.
Als wir letztes Mal darüber gesprochen haben, über euer Festival, da war es eben schon ein Festival unter den Bedingungen des Krieges. Und wir hätten wahrscheinlich beide nicht gedacht, dass wir wieder über ein solches Festival reden müssen, dass der Krieg also so lange dauert und die Menschen dort so lange quält. Wie ist es überhaupt unter solchen Bedingungen dann ein Festival zu organisieren? Das ist ja kein normales Festival, das sind keine normalen Einladungen. Also ich kann mir vorstellen, auch für euer Team ist das dann nach wie vor eine ganz besondere Herausforderung.
Ja, wobei ich muss sagen, wir sind schon ein eingespieltes Team, es sind schon auch neue Menschen gekommen, aber wir sind diesen Herausforderungen schon gewohnt. Und ich muss sagen, dieses Jahr fühlte sich nicht so wie letztes Jahr. Man hat irgendwie schon das Gefühl, man macht etwas, woran man sich gewöhnt hat, weil der Mensch sich an vieles gewöhnt. Das haben auch viele Menschen im Krieg in der Ukraine auch gelernt. Und ich glaube, unser Team hat da auch so ähnliches Gefühl und wagt sogar, sich irgendwie auch größere Ziele zu setzen.
Und was sind die Ziele, Maria, dann in diesem Jahr, die größeren Ziele, von denen du sprichst?
Ich glaube, das größte Ziel ist bei uns tatsächlich, das Publikum zu erreichen. Wir haben auch ganz viele Kriegsfilme natürlich dieses Jahr auch in unserem Programm, aber auch dem Publikum die Idee zu vermitteln, dass wir nach wie vor sehr viele Filme haben, die nicht über den, um den Krieg sich drehen. Zum Beispiel das letzte Jahr war unser Motto Defeating the Darkness und ich glaube, da muss man nicht weiter erklären. Mhm. Eigentlich ist es so ganz klar. Dieses Jahr ist unser Motto No Time Like Home und wir wollten auch mit diesem Motto auch andere Menschen ansprechen, weil es war uns wichtig zu zeigen, dass wir uns auch nicht nur mit diesem Kampf beschäftigen, sondern auch mit dieser Idee von Zuhause und Zugehörigkeit, was natürlich jetzt mit dem Krieg, der sich so ein bisschen eingesetzt hat, auch ein wichtiges Thema für viele Geflüchtete, für viele im Exil sind und auch für viele, die da in der Ukraine geblieben sind.
Das heißt also, dieses schöne Thema No Time Like Home beschreibt eben auch ein Heimatgefühl, also erzählt von der Heimat. Das ist dann möglicherweise auch im Spielfilmbereich ganz besonders wichtig. Gibt es da überhaupt neue Spielfilme? Gibt es neue Produktionen, die ihr zeigen könnt?
Ja, es gibt tatsächlich, sind die noch Anfang 2022 produziert. Das sind zum Beispiel die Filme Do You Love Me von Tonia Neubrowa. Der Film hatte dieses Jahr Premiere bei der Berlinale. Genau, und er erzählt über die 90er Jahren, beziehungsweise über die Umbruchzeit rund um 80er, 90er Jahre in der Ukraine. Und ein weiterer interessanter Film in dieser Hinsicht ist La Palisiada. Das ist ein Drama, der auch in den 90er Jahren in der Ukraine abspielt. Insofern ist es sehr wichtig, weil gerade viele Filmemacher versuchen, auch diese Jahre der 90er zu reflektieren und irgendwie auch so künstlerisch einzuordnen, weil damals fehlte noch dieser Diskurs oder Beschäftigung mit dieser Epoche und jetzt kommt das.
Das sind dann auch Filme, die erzählen von den großen Umbrüchen, den großen gesellschaftlichen Veränderungen. Darüber haben wir auch schon öfter hier gesprochen in unserer Sendung, also dass das so ein interessanter Blick zurück ist im Spielfilmbereich. Wie sieht es jetzt aus im dokumentarischen Bereich? Du hast ja gesprochen davon, natürlich gibt es Filme über den Krieg und ich vermute mal, das sind dann eben vor allem die dokumentarischen Arbeiten?
Genau, es sind vor allem zwei Filme, die unser Festival jeweils eröffnen und abschließen. Das ist Iron Butterflies von Roman Lubey, ebenfalls bei der Berlinale Premiere gefeiert. Ja. Er beschäftigt sich mit dem Absturz bzw. Abschuss von MH17. Das ist malaysischer Flugzeug, der noch im 2014 über dem Donetsk-Gebiet abgeschossen wurde und ist eine wirklich beeindruckende investigative Recherche, wirklich zu empfehlen, wer das verpasst hat, das anzuschauen. Der weitere sehr auch beeindruckende, erschütternde Film ist die Dokumentation 20 Days in Mariupol. Das ganze Filmteam hat auch Pulitzer-Preis mit diesem Film gewonnen. Das sind zwei Filme und es gibt noch weitere drei dokumentarische Filme. Ich werde in diesem Moment auch auf einen Film hinweisen, der nicht über den Krieg erzählt. Das ist Drei Frauen heißt der Film von Maxim Melnik. Und er erzählt über drei ältere Frauen im Karpatengebiet, also in den Gebirgen in der Ukraine, die einsam wohnen. Diese drei Frauen in diesem bisschen entfernten Gebiet in Karpaten, wie sie ihr Leben meistern. Und das ist vielleicht auch eine Gelegenheit, ein bisschen die Ukraine mehr kennenzulernen.
Den Alltag dann doch kennenzulernen, der Menschen dort. Gehört zu einem Festival natürlich auch immer, Maria, dass man so Gäste hat. Also, dass Leute kommen, das war jetzt auch in Leipzig so, bei der Premiere eben des Films White Angel, dass da plötzlich, das war ganz kurzfristig übrigens möglich, die Protagonisten doch anreisen konnten, nach Leipzig gekommen sind, die Leute da sehr bewegt haben. Wie ist es bei diesem Festival jetzt, bei eurem in Berlin?
Das ist genauso bei uns, dass wir haben so eine Liste mit den Gästen, die eingeladen sind und die ändert sich jede Woche, jeden Tag. Also gestern habe ich auch von dem Team die Nachrichten bekommen, dass eine Regisseurin doch kommt. Das ist dann natürlich auch ein bisschen schwierig zu planen, um alle zu benachrichtigen. Aber wir werden die Produzenten von 20 Days in Mariupol bei uns begrüßen, die Vasilisa Stepanenko. Die ist ganz jung, 24 Jahre, war schon in Mariupol und hat krasse produzentische Arbeit schon geleistet. Wir werden die Filmemacherin von Do You Love Me, Tonia Neubrowa, auch bei uns begrüßen. Maciek Hamela, das ist der Filmemacher von dem Film Im Rückspiegel über die Evakuierung von den Ukrainerinnen in den ersten Monaten der Großinvasion. Der wurde auch vor kurzem bei Hamburger Filmfestival ausgezeichnet für den Film. Der wird uns auch besuchen. Und ganz viele Filmemacherinnen, deren Filme in Kurzfilmprogrammen laufen, die sind auch bei uns und werden auch sogar bei einer Podiumsdiskussion über Heimat, Exil, Schaffen, Filmschaffen im Exil erzählen. Die kann man dann auch bei den Vorstellungen und eben bei dieser Podiumsdiskussion treffen.
Also wir sehen, das ist wirklich die ganze Bandbreite des gegenwärtigen ukrainischen Films, Spielfilme, Dokumentation, Kurzfilme beim Festival in Berlin. Ein Festival, das sich wendet natürlich an die Berliner und Berlinerinnen, aber auch an die vielen Geflüchteten aus der Ukraine, die in Berlin leben. Am 25., also Mittwoch, geht es los, dann bis zum 29. Oktober in vielen Berliner Kinos. Also Akut, Sputnik, Ilkino und das Kino Kolosseum, freut mich ganz besonders, dieses traditionsreiche Haus, ist dann auch das Festivalzentrum. Dort dann die Eröffnung und auch der Abschluss des ukrainischen Films. Festivals. Ganz herzlichen Dank, Maria Zurek, und viel Erfolg. Ein schönes Festival wünsche ich.
Vielen Dank, herzlichen Dank.
Ich freue mich jetzt sehr über unseren Gast, der wahrlich nicht zum ersten Mal bei uns ist, der sehr fleißig ist, der nicht nur Fernsehen macht, immer wieder Kino und sich jetzt entwickelt zu einem Spezialisten für französische Remakes. Also das liegt ihm ganz besonders gut. Wir nehmen uns einen französischen Film her und verwandeln uns den Film an. In dem Fall ist es eine sehr schöne Komödie übrigens aus Frankreich gewesen, von dem du, die auch gemacht haben, ziemlich beste Freunde. Und zwar der Film Das Leben ist ein Fest, ist jetzt also in der deutschen Variante nach Köln verlegt worden und in die Gegend von Köln und heißt jetzt, das ist auch eine kreative Leistung, finde ich. Ein Fest fürs Leben.
Das ist nicht nur kreativ, ne? Das ist wahnsinnig originell sogar.
Da ist richtig, richtig was hinter. Aber natürlich ist es eine andere Atmosphäre, eine andere Stimmung auch und es ist ein anderer Hauptdarsteller. In Frankreich war es damals auch ein toller Schauspieler, finde ich, Jean-Pierre Bacri, der so herrlich zerknirscht sein kann, aber das kannst du auch sehr gut. Und damit herzlich willkommen. Wir sind sehr stolz, dass du mal wieder bei uns bist, Christoph Maria Herbst. Hallo, hallo.
Hallo Knut, vielen Dank für die Einladung.
Und in diesem Film erleben wir dich schon auch nochmal von einer anderen Seite. Das finde ich ganz bemerkenswert und das ist auch etwas anders aufgefasst als bei den Franzosen. Wie gesagt, toller Film auch damals. Wir nennen mal den Regisseur, weil es ist sein Kinodebüt. Richard Huber hat schon ganz tolle Tatorte gemacht, aber für uns im RBB diese wunderbare Serie Tina Mobil mit Gabriela Maria Schmeider. Ein Meilenstein des Fernsehens, finde ich.
Absolut.
Jetzt,
ja.
Hast du was gemerkt, dass er noch nie Kino gemacht hat? Kino ist doch nochmal was anderes.
Hab ich nicht gemerkt. Also wir hatten ja schon mal die Freude, zusammenzuarbeiten. Ja. Damals auch fürs Fernsehen haben wir zwei Krimis zusammen gemacht für ProSieben. Wir haben viel zu lange nicht mehr gearbeitet, nämlich, ich glaube, 13, 14 Jahre. Und dass es jetzt Kino wurde, ist ja eine wunderbare karmische Gelegenheit gewesen. Und aber er ist immer noch der Alte. Er führt uns Schauspielerinnen und Schauspieler genauso, wie er es auch fürs Fernsehen gemacht hat. Vielleicht hat er mehr Druck verspürt, den hat er uns dann aber nicht spüren lassen. Und auch das ist dann wieder Teil seiner Professionalität.
Es ist ein großes Ensemble. Da sind viele ganz wunderbare Schauspieler und Schauspielerinnen dabei. Ich nenne mal Marc Hosemann natürlich, aber auch Cynthia Mikas, die ja so direkt eine Partnerin ist. Man merkt bei allen, dass sie das offenbar auch sehr mochten. Also auf diesem Hof da zu sein, dieser Schlosshof, da durch die Gänge zu jagen und das Chaos immer mehr eskalieren zu lassen. Etwas, was du auch persönlich, glaube ich, sehr schätzt.
Total. Und du sagtest es ja eingangs schon, dass das eine Figur ist, die ich so in der Art bislang in Komödien zumindest noch nicht gespielt habe. Das hat mich auch vor allem abgeholt, es zu machen. Wenn das jetzt so der Chaot gewesen wäre, an dem selbst es gelegen hätte, dass bei dieser Hochzeit alles drunter und drüber geht, dann hätte ich, glaube ich, noch ein paar Nächte länger drüber schlafen müssen, um dann abzusagen. Hier ist es aber so, dass er, möchte fast sagen, ohne den anderen Figuren jetzt zu nahe zu treten, der einzige Profi ist. Und um ihn herum alles irgendwie ihm aus den Händen gleitet und er dann improvisieren muss und gucken muss, dass diese Hochzeit trotzdem noch irgendwie aufs Gleis gesetzt wird. Ne? Und das ist natürlich ein Heidenspaß gewesen für uns. Du sagst es zu Recht, das überträgt sich auch auf die Leinwand. Diese These habe ich immer schon vertreten. Du musst von der Regie nicht zerschlagen werden. Du musst nicht irgendwie psychischem Druck ausgesetzt werden, um zu funktionieren. Ich persönlich kann nur kreativ werden, wenn die Atmosphäre auch stimmt. Und das war bei uns der Fall. Und du hast zwei Namen ja schon genannt. Ja, das sind tolle, tolle Leute, die ich natürlich alle irgendwie kannte vom Theater oder hier und da mal gesehen und dann war ihm der Name entfallen. Aber mit denen allen jetzt spielen zu dürfen, war auch für mich eine große Freude. Viele kommen vom Theater, das finde ich eh immer toll, weil ja, die so ein ganz profundes Handwerk dann auch mitbringen.
Also du sagst ja schon zu Recht, er steht zumindest am Rand. Und ein großer Reiz hat aber auch mit seiner Lebenssituation zu tun. Normalerweise würde man sich vorstellen, und ich glaube, bei dem französischen Film war es auch etwas so, dass er dann immer hektischer wird und auch anfängt, Teil des Chaos zu sein. Bei ihm ist es so, er sieht es, er sieht, alles entgleitet ihm, ist irgendwie auch in Ordnung. Weil letztlich ist er an so einem Punkt in seinem Leben, wo er ohnehin nicht mehr so ganz große Pläne hat, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Das stimmt, er hat eine Lebens- und Schaffens- und Arbeitskrise, das muss man ganz klar sagen. Er will nicht mehr so richtig. Corona hat ihn sehr gebeutelt. Die Brautleute, die bei ihm vorsprechen, werden immer arroganter und
knausriger,
verlangen Gott weiß was, was er dann aber natürlich nicht leisten kann. Und er ist eigentlich auf der Zielgeraden, mehr noch, er will seinen Laden eigentlich verkaufen und so. Das ist ja noch ein weiterer Teil, weiterer Plot, der dann mit reinragt. Ich darf jetzt nicht zu viel erzählen, um hier nicht zu spoilern. Und ja, er nach außen hin ist halt Profi. Nach außen hin tut er so, als hätte er alles in der Hand. Somatisiert dann aber. Ne? Man sieht ihn dann an einer Stelle mal, wo er Herzstechen hat, und an der anderen Stelle fällt er mal eben in Ohnmacht. Also
das
so,
schon.
So ja. Ganz gelingt es ihm nicht, das schon. Ja.
Aber ich finde ihm, wie gesagt, das ist ganz schön, dass er eben oft dann so fassungslos einfach nur noch dasteht und weiß, es kann jetzt auch nicht mehr schlimmer kommen. Das genau. Sind ja auch schöne, komische Augenblicke.
Das sind dann die Bakrischen Momente.
Genau, das sind also auch beim Original. Und wie arbeitest du dann in so einem Fall? Also wenn es eben ein Remake ist, und das ist es ja, guckst du den anderen Film auch nochmal gründlich an oder sagst du lieber, nee, der ist von der Geschichte schon nah dran, das ist auch klar.
Die Geschichte ist nah dran, wir haben sie mit feinem, also nicht wir, Richard Huber, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat, hat das Originalbuch mit feinem Pinsel, ich sag mal, germanisiert. Um dir ein Beispiel zu nennen, das finde ich nämlich so köstlich, der Original-Dieter, also die Figur, die Bakri damals gespielt hat, der hat mit der Schloss, nicht Besitzerin, aber der Statthalterin, der Verwalterin dort, eine Affäre. Und parallel hat er aber auch noch mit seiner Ehefrau zu tun. Diesen Bereich der Erzählung haben wir rausgenommen. Diese Verwalterin gibt es zwar immer noch, aber unser Dieter hat keine Affäre mit
hätte
der.
Hätte aber, glaube ich, ganz gern.
Ja, genau. Ja, doch, das ja. Bahnt sich aber so ganz vorsichtig an, hat aber keine Affäre. Das ist ganz wichtig, weil wir da irgendwie gesagt haben, dass könnte den Dieter beschädigen, weil das kannst du einem deutschen Publikum nicht als charmant verkaufen. In Frankreich gehört es einfach anscheinend, um jetzt noch ein weiteres Klischee zu bemühen, anscheinend dazu.
Christoph Maria Herbst spielt die Hauptrolle in der deutschen Komödie Ein Fest fürs Leben. Und Christoph, wir haben gar nicht so richtig beschrieben, was der Job eigentlich ist. Also Wedding Planner oder Organisator eben von großen Hochzeiten, das ist ein Job, den gibt's ja wirklich. Und das ist natürlich auch eine Fallhöhe, das ist ja die Komik auch. Ne? Also man erwartet, das muss ja wirklich ein Fest fürs Leben sein, das muss alles perfekt sein. Und schon die kleinste Panne, sieht man auch im Film, erzeugt eine unglaubliche, ja, katastrophale Stimmung, aber eben auch eine Komik.
Ja, absolut. Und es ist eigentlich wie so ein Stein, den du in den Teich wirfst. Ne? Der zieht halt immer mehr Kreise. Und leider wird in unserem Fall nicht nur ein Stein in den Teich geschmissen. Und bin dir aber noch eine Antwort schuldig geblieben. Ich habe den Originalfilm und wir reden immer ganz gerne von Adaption, nicht von Remake.
Ah, ja,
Adaption klingt noch so mal so ein bisschen netter, aber gut, letztlich ist es auch ein Remake. Den habe ich 2017, als dann die deutschen Kinos kamen, gesehen. Und habe ihn mir jetzt aber zur Vorbereitung tunlichst vermieden, nochmal anzugucken, weil ich sowas eben nicht machen möchte. Ich wollte ja meinen Hochzeitsplaner spielen und nicht Bakris Hochzeitsplaner nachspielen. Ja, und dieses Chaos, diese Dominosteine, die dann da immer mehr fallen, ist Chaos pur. Und das Ganze hat aber, weil es ist jetzt keine, da fliegen jetzt keine Torten und ständig rutscht einer auf der Bananenschale aus, nicht ein einziger, ehrlicherweise. Das Ganze hat, finde ich, weiß nicht, wie es dir gegangen ist, so einen melancholischen Firnis, der über dem Ganzen liegt. Und das gefällt mir halt. Es gibt Stellen, da kannst du dich wirklich wegschmeißen. Und es gibt Momente, die sind geradezu regelrecht anrührend. Ja, ich weiß gar nicht, wie man dieses Genre nennt. Dramedy nennen es einige. Tragikomödie finde ich einen schönen Ausdruck, als jemand, der vom Theater kommt. Aber das ist ein Ausdruck, den mögen die Marketingabteilung der Verleiher nicht so gerne, weil der so ein bisschen sperrig ist. Ja. Ne?
Aber diese Melancholie, genau, die hat mir auch gut gefallen, gerade bei deiner Figur. 57 ist er, also er denkt an die Rente, will er den Laden verkaufen. Er denkt darüber nach, was hast du für ein Leben geführt? Und das machen andere Figuren ja auch. Also vielleicht nicht der beste Augenblick, wenn man heiratet, darüber nachzudenken, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist.
Ja, stimmt.
Aber es gilt fast für alle Figuren, dass die an so einem Punkt so sind, wo sie merken, irgendwas müsste sich jetzt mal ändern oder es ändert sich gar nichts mehr. Und das erzeugt, glaube ich, so eine Form von Melancholie und von einer Nachdenklichkeit.
Total, total. Und sein Team, sein Staff, mit dem er arbeitet, das sind ja ein Eurojobber, Tagelöhner, das sind Abgehängte, würde man heute eigentlich sagen. Und insofern ist der Film auch recht nah am Puls der Zeit. So.
Das sind doch sehr viele Menschen, die aus anderen Richtungen kommen, aus anderen Ländern kommen, die man ja besonders brutal dann auch ausbeutet. Also Verträge oder Sozialversicherung oder sowas, das sind alles totale Fremdwörter für ihn. Will auch nichts mit zu tun haben.
Nö, ne? Der lässt die gerne mal schwarz durchlaufen. Aber er zahlt immerhin 37,50 Euro als Pauschale, wenn man irgendwelche Barockklamotten anzieht.
Hässliche Perücken aussetzen muss und solche Dinge. Dieses Chaos muss ja eben geordnet inszeniert werden. Das ist ja völlig klar. Also je verrückter das alles ist, desto besser muss man es vielleicht auch vorbereiten. Und logischerweise, wenn man eben sowas macht, Buffet aufbaut und die Dekoration einrichtet, da wuseln ständig Leute irgendwie durchs Bild, von links nach rechts. Und man ist in ständiger Bewegung. Wie war das dann auch beim Drehen? Denn du musst ja schon noch Haltung bewahren. Trotz alledem, er steht da, er ist der Chef.
Total. Also ich habe mich schon darum bemüht, der Fels in der Brandung zu sein. Und also du sagst es richtig, das Chaos war hinter den Kulissen und hinter der Kamera nicht vorhanden. Das Einzige, was so ein Hauch Chaos hätte reinbringen können, war Corona. Wir haben noch zur Corona-Zeit gedreht. Hatten ja teilweise oder an vielen Tagen 80 oder 100 Komparsen auch dabei. Dann dieses riesige Ensemble noch. Also das war schon wirklich für Mensch und Maschine eine logistische Herausforderung. Teilweise kam ich mir vor, als würde ich Herr der Ringe Teil 4 drehen. Das war schon sehr irre.
Jörg Schüttorf wollen wir nicht vergessen. Jörg Schüttorf. Sehr, sehr schönes Kabinettstückchen, finde ich. Des verfressenen Reporters.
Der sich überall, ist eigentlich so eine fleischgewordene Heuschrecke. Ja. Johannes Allmeier. Ja. Also viele tolle Leute. Und auch unbekanntere, wo ich, Piet Bukowski ist wahrlich nicht unbekannt, aber unbekanntere auch, wo ich wahnsinnig froh bin, dass das Castingbüro, und in dem Castings war ich auch mit dabei, hier so Schätze gehoben hat. Und das ist, also da, auch an dem Film sieht man mal wieder, weil es ist ein Ensemblefilm, ich bin ja nur das Frontschwein, sieht man mal wieder, was für tolle Schauspielerinnen und Schauspieler wir in Deutschland haben.
Und ich wüsste natürlich von dir gern, wie geht's dir denn überhaupt auch so persönlich mit solchen riesigen Feiern, mit solchen Feierlichkeiten, Preisverleihung zum Beispiel oder eben Hochzeiten oder runde Geburtstage, also wo alles so unglaublich hochgepowert wird und wo ich dann oft mit so Unbehagen hingehe, man selber hat am wenigsten davon, wenn man das selbst ausrichtet. Und diese Erwartungshaltung erzeugt bei mir sogar manchmal auch so eine Art von Melancholie.
Ja, ich habe da auch mehrere Seelen in meiner Brust. Also auf der einen Seite gehe ich dann zu einer Hochzeit, zu der ich eingeladen werde, weil ich eben meinen Freund, der vielleicht der Bräutigam ist, oder meine Freundin, die jetzt die Braut ist, hochleben zu lassen und hochzuschätzen und an einem der wichtigsten Momente des Lebens teilzuhaben. Aber so richtig ran kommst du an die natürlich nicht im Laufe des Abends. Und ja, ich bin nicht so ein Feierbiest. Also ich halte es lieber klein, dafür dann aber öfter. Also es ist eigentlich auch reiner Selbstnutz.
Dann sag uns noch, wie es jetzt so weitergeht. Also wir werden uns demnächst hoffentlich wiedersehen, dann zu einer weiteren französischen Komödie im deutschen Gewand. Es gibt eine ganze Menge. Also die Franzosen machen wirklich, die machen wirklich tolle Komödien
und wir machen sie immer ein bisschen besser. So viel Selbstbewusstsein muss konzidiert sein. Also ich komme auch gerne mal wieder mit einem originären Stoff vorbei. Was steht an? Gute Frage. Ich gehe jetzt mit dem neuesten Walter Mörs Buch auf Tournee. Da freue ich mich total drauf. Im Dezember kommt im ZDF eine Faszination Erde Terra X Folge, wo ich der Dirk Steffens bin, wenn du so willst, der Host. Ich war nämlich Anfang des Jahres in Australien. Mhm. Und zeigt dort, in Anführungszeichen, mein Australien. Das war eine tolle Geschichte. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir im Februar die Trilogie dann voll machen von der Vorname. Mhm. Da gab es ja den Nachnamen. Ja. Und da drehen wir dann was glaubst du, wie der heißen könnte?
Ein Mittelname. Also der zweite Name, so den man so hat.
Ja, oder?
Ne? Sowas vielleicht?
Oder?
Klingt bekloppter.
Ja?
Familienname wäre auch Quatsch.
Ja. Schon. Ich hatte ja gehofft,
Pseudonym, dass wir... Pseudonym.
Ja, aber es soll ja natürlich was mit Name sein. Ich hatte ja gehofft, dass wir das Genre wechseln, machen einen Thriller mit dem Titel Der Deckname, aber die wollen doch bei Komödie bleiben, weil Komödie einfach auch gut funktioniert. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit ist es noch wichtiger, dass wir Komödianten haben. Es ist Der Spitzname.
Der Spitzname, die auch drauf kommen können. Natürlich. Also spätestens dann sehen wir uns.
Ja, sehr gerne.
Jetzt sehen wir dich aber erstmal in ein Fest fürs Leben als verzweifelter Hochzeitsplaner, als jemand, der versucht, in das Chaos dann doch eine Ordnung hineinzubekommen. Und dass es nicht klappt, ergibt dann die Komik dieses deutschen Films von Richard Huber. Vielen lieben Dank. Schön, dass du bei uns warst und Glück auf allen Wegen für die nächsten Dinge, die du so planst. Schön, dass du da warst. Christoph Maria Herbst, Dankeschön.
Ich danke dir, das wünsche ich dir auch.
Corinna Belz hat ja schon eine ganze Reihe von Filmen gemacht über Künstler und Künstlerinnen, ist damit auch sehr erfolgreich. Nehmen wir nur Gerhard Richter Painting, dafür gab es den Deutschen Filmpreis. Den Film über Peter Handke, der normalerweise nicht gern sich äußert vor der Kamera, sie hat es geschafft und. Sie hat einen Film gemacht über die Uffizien, auch den haben wir hier vorgestellt. Sie war schon öfter bei uns zu Gast, aber jetzt reden wir über ein Projekt, das ist ganz ungewöhnlich, hat auch mit Kunst zu tun, aber da erzählt sie eben nicht von den großen Künstlern und Künstlerinnen, sondern es geht um die Menschen, die dafür sorgen, dass diese Kunstwerke unbeschadet über die Jahrhunderte kommen, nämlich die Kunstaufpasser. Darüber reden wir gleich, aber erstmal herzlich willkommen. Hallo Corinna.
Ja, hallo. Hallo.
Corinna, als du mir davon erzählt hast, dass du das jetzt machst, du erinnerst dich, war ich wirklich völlig baff und dachte mir auch, Mann, ist das eine tolle Idee, die Leute mal zu fragen, die ja den ganzen Tag in den Räumen sind und eben diese Kunstwerke bestens kennen. Wie bist du darauf gekommen? Das ist deine Idee, zwei Teile davon hast du auch selbst inszeniert. Also ist diese Idee bei dir entstanden?
Ja, ich habe eigentlich ja viel in Museen gedreht und dachte immer schon, also auch wenn ich Museen besucht habe, wie geht's denn den Leuten, die hier sitzen und die den ganzen Tag auf die Kunst aufpassen? Das war sozusagen ein lang gehegter Wunsch und dann gab es plötzlich die Möglichkeit mit Film 5 und Tuan Lam das zu realisieren. Und das hatte ja auch einen Anlass für das ZDF. Das war der Tag des europäischen Kulturerbes. Und das hat uns dann besonders gereizt. Die Frage, was wollen wir denn weitergeben und was wollen wir aufheben? Und da kommen einem natürlich diese Kunstwerke, diese wunderbaren Kunstwerke in den Museen in den Sinn.
Ja, also du hast auch den Film gemacht über die Uffizien. Du kennst auch dieses Haus bestens und selbst inszeniert hast du Uffizien und Wallraf-Richarts-Museum in Köln. Dann haben wir noch Georges Pompidou, also das Centre in Paris und den Prado, die beiden Filme hat Tuan Lam gemacht. Und ich frage dich jetzt mal, das sind natürlich ganz unterschiedliche Menschen, die da sitzen, beziehungsweise stehen. Die müssen ja aufstehen, wenn dann Leute in den Saal hineinkommen. Aber was verbindet die in euren Filmen auch? Was ist vielleicht die Gemeinsamkeit all dieser unterschiedlichen Männer und Frauen, die in den Museen arbeiten?
Also die Gemeinsamkeit ist sicher, dass sie ursprünglich andere Berufe gelernt haben oder anderes im Sinn hatten. Also wir haben da zum Beispiel eine Archäologin, in Florenz gibt es eben oft auch Akademiker, Kunsthistoriker, im Wahrer-Fichertz-Museum ist der Oberaufseher, wollte eigentlich Priester werden und war 5 Jahre im Kloster, dann Tankwart. Die eine Aufseherin, die über Ruben spricht, Sabine Hausmann, war Kosmetikerin und Buchhändlerin. Und so gibt es sozusagen ganz unterschiedliche Wege, die sie dann ins Museum geführt haben. Und dann dieser, natürlich, was ich eben sagte, dieser besondere Blick, wenn man so viel Zeit mit der Kunst verbringt. Irgendwie sucht man sich ja dann seinen Zugang und sein besonderes Bild auch aus. Ne?
Mhm. Also das finde ich einen besonders schönen Einfall auch zu sagen, wir präsentieren ja nicht nur diese Menschen, das sind auch kleine Porträts natürlich dieser Leute, sondern es ist immer auch ein Blick auf die Kunst. Und wie du sagst, wenn man den ganzen Tag vor so einem Ruhm sitzt, dann hat man einen ganz besonderen Blick für die Details. Also letztlich präsentieren uns ja in allen Filmen dann eben die Aufseher und Aufseherinnen ihre Lieblingskunstwerke. Was für eine Perspektive ist das dann?
Ja, also der Herr Mamiak aus dem Ralf-Richarts-Museum hat gesagt, ich könnte mich ja auch in ein Parkhaus versetzen lassen, weil das eben die Leiharbeitsfirmen sind, die ihn sozusagen disponieren. Ich möchte aber lieber in einem Museum stehen oder sitzen, weil da diese kleine Madonna von Stefan Lochner ist, da habe ich eine besondere Beziehung zu. Und diese besondere Beziehung, die ist gewachsen aus seinen früheren Berufen. Und das ist genauso bei Sabine Hausmann mit dem Rubens. Sie sagt auch, man darf sich nicht langweilen und man muss sich was denken. Und das, was sie sich zu dem Rubens denkt, Das haben wir eben aufgenommen, ja.
Also ich finde diese Schilderung überwältigend in allen Filmen. Es macht so einen Spaß, den Leuten zuzuhören, was sie sehen, was sie erklären können. Es ist wirklich ein sehr, sehr persönlicher Blick auf berühmte Kunstwerke. Und damit räumst du ja auch auf mit so einem Vorurteil, sage ich jetzt auch. Ich dachte mir, es ist vielleicht einer der langweiligsten Berufe der Welt. Also klar, 2-3 Tage, ganz schön, ne? So im Museum sitzen. Aber ich dachte wirklich, oh Gott, wie kann man das durchhalten? Aber in den Filmen wird ja völlig klar, dass das eine ganz, ganz große Leidenschaft doch ist.
Ja, ich meine, es gibt ja viele Berufe, wo man sich langweilen kann, ja, also oder wo man vielleicht eine Arbeit hat, die so an Routine gebunden ist, dass man Gefahr läuft, sich zu langweilen. Aber diese Beziehung auch zur Institution, das ist ja das Wichtige. Das ist vor allen Dingen in Italien und Spanien so auch so ausgeprägt, ja, zu diesem Nationalerbe. Da gibt es so eine innige Beziehung und auch so ein Stolz, Teil davon zu sein, der dann eben auf die Aufseher überspringt. Also in Spanien sagt zum Beispiel die Aufseherin, wenn ich sage, ich mache Aufsicht im Prado, dann sagen meine Freunde und Verwandte, was für ein Glück. Und diese Spanne, dass man tatsächlich ein Zugehörigkeitsgefühl hat, das ist, glaube ich, auch ja vielleicht für andere Berufe interessant, ob das überhaupt möglich ist. Und in den Museen läuft das eben über die Bilder.
Was ich sehr, sehr interessant fand, man soll endlich wieder mehr Mut haben, die Leute auch was zu fragen. Also die warten offensichtlich sogar da drauf und nicht immer nur zu fragen, wo ist die Toilette. Aber jetzt noch was ganz Banales, Corinna, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich gehe sehr gerne ins Museum, auch sehr oft, und nicht alle Säle sind immer so voll wie in Uffizien, und dann sitzen die da und ich weiß aber nie, ob ich grüßen soll oder nicht, und ich mache das aber immer, weil ich finde, da sitzt jemand, aber vielleicht ist das auch doof, weil da kommen ja so viele und grüßen dann, aber manchmal habe ich das Gefühl, sie freuen sich. Grüßt du?
Ja, ich grüße auch. Also das hängt davon ab, wie voll es ist, wenn ich sehe, der Mensch ist jetzt gerade furchtbar beschäftigt, den Überblick zu behalten und vielleicht schon völlig erschöpft. Also ich meine, das erzählen wir ja auch. Es ist ja auch eine anstrengende Arbeit.
Ja.
Ne? Wenn da 10.000 Leute am Tag durchlaufen, dann ist es einfach auch eine anstrengende Arbeit. Es kann auch anstrengend sein, wenn niemand oder nur 5 Besucher kommen. Ja? Und die haben eigentlich so die Menschen, die wir getroffen haben, die Aufseherinnen und Aufseher, haben so eine schöne Balance, weil sie quasi diesen Beruf dann auch gelernt haben. Ja? Man muss lernen stehen, man muss lernen sitzen. Das alles, sagt der Herr Mamiak, sagt, das muss man neu lernen für diesen Beruf. Und man lernt eben auch viel über die Kunst und über vielleicht für die Kultur und das, was wichtig sein könnte. Also er sagt ja einmal, das älteste Bild ist 600 Jahre alt und wir möchten, dass das auch in 600 Jahren hier noch hängen kann. Das ist ja wirklich eine zuversichtliche und utopische Vorstellung, dass es dann noch Kunst geben könnte.
Und dass es uns noch geben könnte, Corinna.
Aber und dass es uns noch geben könnte, ja, auch. Auch das.
Ich finde, neben diesen wirklich sehr liebevollen, auch sehr respektvollen Porträts dieser Menschen, sind diese Filme auch hohe Lieder auf den öffentlichen Kunstort Museum. Also auch nochmal zu verstehen, wie wichtig sind Museen in der Stadt, wie wichtig sind sie als Kulturvermittlung und nicht einfach nur als Sehenswürdigkeiten für schnelle touristische Wahrnehmung. Also das gehört auch für mich zu den Leistungen dieser 4 Filme, die man sehen kann. Auf Arte, in der Arte Mediathek sind sie zu sehen, die Kunstaufpasser, Kunstwerke erzählt vom Aufsichtspersonal. Die Idee hatte für diese schöne Serie und 2 Filme selbst inszeniert hat Corinna Belz, bei der ich mich sehr herzlich bedanke und vielleicht gehen wir mal zusammen ins Museum. Macht immer Spaß, finde ich.
Ja, gut, gerne. Dankeschön.
Danke dir. Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ihnen noch ein schönes Kinowochenende. Tschüss.
Radio 1.